Gestern hatte ich eine Familie, die wussten wirklich von nichts was. Man staunt, aber es gibt es noch ganz oft. Und die sagt, das wusste ich alles nicht. Die Eltern und die Kinder, ich auch nicht. Und dann sagte die Mutter, nee, dann werden wir jetzt vegan. Also wir sind super klein eigentlich. Ich sage immer, so ein kleines Schweizer Hexenhaus wirkt in die Welt hinaus.
Ich glaube, ich habe gerade mir diesen vorgestellt, wie groß der Topf sein wird für 30 Personen. Jetzt ist alles gelöscht. Sehr gut.
Endlich ist es soweit. Auf das heutige Gespräch freue ich mich extrem.
Oh ja. Yeah.
Sarah Heiligtag ist eine sehr, sehr, sehr krasse Frau, die mit ihrem Team und ihrem Mann sehr, sehr viel auf die Beine gestellt hat. Es geht um Transformationen, Tierrechte natürlich, und es ist einfach eine wundervolle, intensive Arbeit, die sie macht, und sie hebelt an einer Stelle, wo auf jeden Fall der Return, was am Ende bei rumkommt, riesengroß ist.
Oh ja, sie und ihr Team retten Tiere in einem Format oder einem Hebel, wie es sonst keiner geschafft hat bisher, den wir hier interviewt haben. Ja. Also wirklich eine wahnsinnig inspirierende Frau, die uns allen Mut macht, uns positiv stimmen lässt und uns aber auch nachdenklich macht.
Voll.
Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid, und herzlich willkommen zu Vegan gesund mit Grund.
Der Podcast.
Sein Name ist Fabi.
Und sie heißt Juju.
Und wir freuen uns total, dass du wieder dabei bist. Du wirst dieses Interview lieben, da bin ich mir sicher. Deswegen starten wir auch gleich direkt rein, aber vorher wollen wir uns noch bedanken bei dem Sponsor dieser Episode. Mhm. Wie viele von euch durch Instagram schon wissen, sind wir in den Sommerferien 5 Wochen in Italien.
Sie.
Oh mein Gott, ich freue mich so, so sehr drauf. Wir nehmen euch natürlich auf Social Media mit, aber auch hier im Podcast werdet ihr etwas davon zu spüren bekommen und natürlich danach die ganzen Inspirationen.
Oh ja.
Und wir werden uns einfach wirklich in unser eigenes Auto setzen und hier vor der Tür losrollen und mit unseren Kindern eine wunderbare, unvergessliche Zeit erschaffen.
Unfassbar.
Wir haben uns jetzt 3 Jahre lang zurückgehalten, was Urlaub angeht, und haben uns jetzt seit 3 Jahren auf diese große, große Reise gefreut. Und es geht also mit dem Auto los. Wir werden in verschiedenen Wohnungen wohnen, wo wir auch teilweise uns selber verköstigen werden. Denn man kann sich auch nicht immer darauf verlassen, dass man überall gutes veganes Essen bekommt. Und das ist ja auch eine Kostenfrage einfach. Und deswegen wird meine nächste Koro-Bestellung in diese Richtung auch schon gehen. Ich werde ganz gezielt danach stöbern, was wir speziell für den Urlaub, für die Sommerferien mitnehmen können. Zum Beispiel diese Seitan-Tofu-Würstchen schmecken total lecker,
oh,
haben super
ja.
viel Protein und ist einfach dieses wirklich umamige, fleischige, was man vielleicht im Urlaub nicht unbedingt immer so bekommt, weil da vielleicht nicht so viele Ersatzprodukte möglich sind. In Restaurants man vielleicht gutes Gemüse bekommt, mit etwas Glück Hülsenfrüchte, aber vielleicht eben nicht so viel Protein und nicht so viel Deftiges, sage ich mal. Deswegen
ja.
gerade solche Sachen werde ich im größeren Stil einpacken. Da hat Koro ja einiges bereit, auch Tofu zum Beispiel, eben nicht gekühlt werden muss, den wir gut mit transportieren können, damit wir da immer ein bisschen einen kleinen Vorrat haben.
Das ist gut.
Aber natürlich auch verschiedene Proteinregeln für größere Wanderungen und so weiter. Also ich freue mich, Koro mit nochmal einem ganz neuen Blick kennenzulernen. Ich kann ja einfach den Filter vegan einmachen, dann durchstöbern und gucken, was jetzt für unsere lange Reise alles in Frage kommt. Und wenn auch du dich auf den Sommer vorbereiten willst und mal durch die Koro-Drogerie stöbern willst, dann schau dich da unbedingt gerne um und vergiss nicht, am Ende bei dem Rabattcode vegan gesund einzugeben, denn dann bekommst du 5% auf deine gesamte Bestellung. Wir wünschen dir ganz viel Spaß. Den Link zur Koro-Drogerie findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und wir sind gespannt, was ihr vielleicht berichtet. Schreibt uns immer wahnsinnig gerne auch eure Erfahrungen und Empfehlungen, weil das testen wir dann auch zurück gerne mal aus.
So sieht's aus.
Wir reden hier seit über 3 Jahren jede Woche mit euch über das vegane Thema, darüber, wie man die Tiere retten kann, auch wie viel Leid es einfach gibt auf der Welt natürlich, aber eben auch, was man dagegen tun kann. Und ganz ehrlich, die liebe Sarah Heiligtag hat da wirklich eine Möglichkeit gefunden, die mich so unfassbar positiv schauen lässt. Und ich bin ganz doll froh, dass wir sie gewinnen konnten für diesen Podcast, damit ihr eben auch ihre Weltansicht als Philosophin, hat sie da einen guten Rundumblick mit verstehen könnt, und vor allem ihren ganz, ganz praktischen Ansatz. Denn wir übertreiben wirklich nicht, wenn wir sagen, dass wir keinen kennen, der mehr bis jetzt bewirkt hat, direkt für die Tiere, als liebe Sarah Heiligtag. Und ich bin ganz froh, heute diese Geschichte, zumindest den ersten Teil, mit euch hier teilen zu dürfen.
Ja, genau. Sarah Heiligtag ist einfach eine richtig krasse Frau. Sie ist die Gründerin des Instituts für Tiere in der Philosophie und Ethik und Mitbegründerin der gemeinnützigen Organisation Tier im Fokus. Jetzt ist es soweit, wir kommen in den Genuss, Sarah Heiligtag kennenzulernen, und ich bin extrem gespannt, was du alles für tolle Geschichten zu berichten hast und was ja hinter eurem Hof steckt, wie das alles kam, da richtig einzutauchen. Und wir fangen aber damit an, dass wir dich erstmal kennenlernen wollen. Hallo, liebe Sarah.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir eine kostbare Zeit nimmst und dich einmal kurz von den Tieren gelöst hast oder vom Schreibtisch und mit uns sprichst. Wunder, wunderschön. Wir würden dich gerne erstmal ein bisschen kennenlernen. Kannst du so deinen Werdegang ein wenig beschreiben, wo du eigentlich herkommst und vor allem, was dich dazu bewogen hat, dann irgendwann so ein bisschen umzuschwenken oder neue Wege zu finden, deine Visionen zu teilen?
Ja, ich kann versuchen, das kurz zu erzählen, weil es ist ein relativ langer Weg mit vielen Umwegen. Okay. Aber er hat eigentlich, wenn man so will, begonnen, als ich 5 Jahre alt war und realisiert habe, dass es Menschen gibt, die Schweine essen. Und ich eigentlich dachte, Tiere sind unsere Freunde und das gar nicht verstanden habe, weil ich bin vegetarisch aufgewachsen. Und ich habe da dann angefangen, dem Metzger in der Region Briefe zu malen und klarzumachen, dass doch das nicht geht und dass die doch wie unsere Hunde und so weiter sind, was ich ganz interessant finde, weil heute, wenn ich Bildungsarbeit mache, kommt das ja oft als Thema, genau dieser Hundeschweine-Vergleich, den ich als Kind auch schon so intuitiv hatte. Wow. Und ich habe dann natürlich nicht irgendwie weitergedacht, sondern einfach gesagt, Fleisch essen geht gar nicht und war immer mit Tieren befreundet. Ich habe mich auch, wo ich konnte, irgendwie für Tiere eingesetzt, so wie das Kinder halt können. Und bin dann so durchs Leben gegangen im Wissen oder im Denken, dass ich ja Tiere in Ruhe lasse und Tiere Tiere sein dürfen, egal was ich tue. Und habe das nicht weiter hinterfragt, dass da noch ganz viele andere Aspekte dazugehören. Ich bin dann in der Philosophie irgendwann gelandet, auch über einige Umwege. Eigentlich wollte ich was ganz anderes studieren, aber ich landete im falschen Hörsaal und dann saß ich in der Philosophie und dann war ich komplett fasziniert und das war meine Welt.
Oh, wow.
Genau, weil da wurden wirklich die Fragen des Lebens gestellt. Das war in Irland damals und da bin ich dann wirklich so, hat es mich reingezogen. Und da war natürlich das Thema Gerechtigkeit ein riesengroßes Thema. Das ist so die Essenz, würde ich sagen, der Philosophie, dass man sich fragt, wie will ich leben, wie darf ich leben, was macht meine Handlung mit dem Leben anderer. Und dass diese anderen eben nicht nur Menschen sind, sondern auch Tiere, das kommt als logische Konsequenz dann irgendwann dazu. Und das war so mein Zugang zu diesem wirklich ethischen Verständnis, logisch aufgebaut, was man ja eigentlich als Mensch gerne sein möchte, irgendwie logisch, nicht so irgendwie wischiwaschi willkürlich, aber man muss überhaupt mal darüber nachdenken. Und da habe ich gemerkt, das ist es, was ich machen möchte. Ich möchte eigentlich im Bereich Gerechtigkeit arbeiten. Ich möchte einfach die Tiere auf jeden Fall damit hineinnehmen. Das war so ein erster Gedanke. Ich bin dann direkt in eine Tierschutzorganisation eingetreten, also als Angestellte, und habe da sehr viele schreckliche Sachen gesehen, weil es ging so da um legale und illegale Sachen im Bereich Schlachtung. Und da habe ich in vielen Ländern verschiedene Bereiche gesehen und versucht, juristisch zu bekämpfen. Und da habe ich gemerkt, okay, wie krass es wirklich ist, was mit den Tieren passiert. Und wie machtlos man sich dann doch fühlt, weil es ein ewiger Prozess ist, selbst wenn man Missstände feststellt. Und dass eigentlich alles, was vor den Missständen passiert, ja auch schon gar nicht geht.
Ja.
Und das war so ein Impuls.
Kannst du kurz sagen, wie der Verein hieß?
Das war Animals Angels in Deutschland, genau.
Okay.
Und wann war das ungefähr vom Zeitstrahl?
Ja, das ist immer so ganz, ich muss wirklich, ich würde jetzt sagen vor 15 Jahren.
Vor 15 Jahren,
ja.
Okay.
Aber das ist wirklich, ich bin dann über Animals Angels nachher noch zu einer Schweizer Organisation, die es heute nicht mehr gibt, aber die dann sehr viel Undercover-Sachen gemacht hat. Und habe dann aber gemerkt, dieses Gegenankämpfen, das macht mich fertig. Also ich leide wirklich mental an dem, was ich gesehen habe, an dem, was ich nicht verändern kann. Und ich möchte irgendwo mehr noch in die Veränderung von an der Wurzel, im Sinne von, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass man vielleicht eben mit Kindern zusammen die Welt verändert, die ja dann die Erwachsenen werden und die dann vielleicht andere Entscheidungen fällen. So.
Wunderschön. Ja, das ist so der Klassiker, ne? Die Aktivisten, die am meisten sich Frieden wünschen und dafür kämpfen, die genau daran kaputt gehen, weil sie ja auch so sensibel sind. Also absoluter Klassiker, kennen wir auch hier das Thema, dass man sich da schnell ausbrennt und sich wahnsinnig reinhängt und dann sich vielleicht selbst ein bisschen vergisst bei dem Weg.
Genau, und das ist so wahnsinnig schade, weil dann verpuffen all diese tollen Menschen oder gehen kaputt daran und verändern natürlich damit auch wieder gar nichts. Und das ist... bin ich sehr froh, dass so ein anderer Impuls da auch kam, zu sagen, nee, ich will es verändern, aber andersrum. Also eigentlich zeigen, wie es anders geht. Ne?
Ja,
Das heißt, deine Albträume haben sozusagen zugenommen. Du hast gemerkt, du willst weiterhelfen, aber nicht mehr auf diesem Wege. Und wie ging es dann genau weiter? Also du bist dann erstmal ausgetreten, hast aufgehört, da zu arbeiten und hast was Neues gesucht? Oder wie ist das dann abgelaufen?
Ja, nee, ich habe direkt was Neues gesucht, während ich das noch getan habe, weil mir klar war, ich will nicht aufhören. Es war für mich klar von dem ersten Tag, wo ich gesehen habe, was da wirklich abgeht, dass ich mein Leben dem widmen möchte, das zu beenden. Und habe dann aber in Bewerbungen geschrieben an Orte, wo eben mit Bildungsarbeit gearbeitet wird, und habe dann auch in Basel einen Hof gefunden, der eben auch sehr auf ethische Bildung bei Kindern setzt und das mit sogenannten Nutztieren, also Geretteten. Und habe dort dann einen Fuß reingekriegt in diese Bildungsarbeit. Habe die auch mit an die Uni genommen. Also ich bin dann zurück an die Uni und habe unterrichtet im Bereich Tierethik. Auch so in der Idee, wenn ich möglichst vielen Menschen davon erzähle, dann werden die alle sofort was ändern, weil das will ja kein Mensch unterstützen.
Am selben Tag.
Ja.
Klar. Oh, danke, dass du mir das sagst. Nee, dann wäre ich jetzt vegan.
Genau.
So, das ist die Wunschvorstellung.
Genau. Und da habe ich natürlich gesehen, dass das nicht funktioniert. Aber auf dem Hof habe ich gesehen, wie es funktioniert, nämlich in Begegnung mit den Tieren. Und so keimte die Idee, dass wir eigentlich selber einen Ort schaffen möchten, wo wir noch viele mehr Aspekte reinnehmen als jetzt an diesem Ort, wo ich dann 4 Jahre gearbeitet habe. Und eben mein Mann, der auch aus den Umwelt-Naturwissenschaften kommt, den ganzen Klimabereich mit hineinnehmen wollte und das natürlich total stimmig miteinander ist. Und wir gesagt haben, hey, überall, wo wir Probleme auf der Welt haben, ist irgendwo das Tier involviert. Aber nicht, weil es involviert sein will, sondern weil wir es eben ausbeuten. Und dieses zu durchbrechen, das war so unser Ziel. Und so entstand eigentlich die Idee, es muss ein Hof sein, der eben mit den Tieren zusammen die Welt verändert.
Wow, das geht ganz schön unter die Haut. Du sagst, es ist die Begegnung zwischen Mensch und Tier, also die zwischenmenschliche oder zwischentierische Ebene. Da steckt das alles drin, also die größte Energie des Wandels. Kannst du das ein bisschen nochmal ausführen?
Sehr gerne. Also einerseits, wenn wir uns mal als Menschen überlegen, wann haben wir was verändert im Leben, dann ist es sehr oft mit einer Emotion verbunden gewesen. Das Herz war irgendwie involviert. Etwas hat uns gestört, traurig gemacht, erfreut, wie auch immer. Mhm. Wir waren berührt oder wir haben uns betroffen gefühlt. Und das können die Tiere ganz wunderbar. Es passiert oft, wenn ein Tier einen anschaut, Verbundenheit. Ja? Und über Verbundenheit kommen wir fast nicht mehr raus aus der Nummer, weil wir fühlen uns verbunden.
Und
wenn man dann noch thematisieren darf, hey, und was mit den Tieren passiert, das hat mit dir zu tun, und du guckst gleichzeitig dem Schwein in die Augen, dann wird es sehr schwierig zu sagen, nö, mit mir hat das nichts zu tun. Ja? Und mit dieser Herzenskraft, so kitschig das klingt, und dieser Verbundenheit, die aufgebaut wird durch die Tiere und ihre Präsenz in einem friedlichen Umfeld, kann man wirklich eine Kraft entwickeln, miteinander was zu bewirken. Und das sehe ich wirklich hier jeden Tag. Also das Beispiel von vorhin, wo ich dachte an der Uni, ich erzähle es allen und dann sagen die, okay, ja klar, werde ich vegan. Das passiert hier wirklich. Gestern hatte ich eine Familie, die wussten wirklich von nichts was. Man staunt, aber es gibt es noch ganz oft. Und die sagt, das wusste ich alles nicht. Die Eltern und die Kinder, ich auch nicht. Und dann sagte die Mutter, nee, dann werden wir jetzt vegan. Und die Eltern, die Kinder so, yeah, wir werden vegan.
Judy, so Huis, schön oder? Kommentiert, so positiv.
Ja, einfach so, yes. Ne? Das ist einfach natürlich nicht immer ganz so einfach. Manchmal braucht es auch Zeit, um das alles verarbeiten. Oder man will sich distanzieren. Oder man will sich schönreden und sagen, in der Schweiz ist alles besser, bla bla. Aber es passiert was. Es ist einfach so wichtig, die Tiere, um die es geht, mit hineinzunehmen in dieses Gespräch, in diese Gedanken und nicht nur so von oben herab über die Tiere zu sprechen, die man dann nie sieht und sich das theoretisch alles ausdenken muss.
Sehr, sehr interessant.
Richtig magisch.
Ja, zu der Bildungsarbeit wollen wir gleich nochmal genauer kommen, aber jetzt hast du gesagt, ihr habt den Hof gegründet gemeinsam von Anfang an?
Ja.
Ja, genau. Und wann war das und was waren so die allerersten Schritte? Also habe ich nach dem Hof umgeguckt und dann war wirklich schon die Idee da, auch konkret einen Ort für Bildung zu schaffen, aber eben auch gerettete Tiere dort einziehen zu lassen, dort wohnen zu lassen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen von der Gründungszeit erzählen, wie das entstanden ist.
Auf jeden Fall. Also eigentlich hat es so angefangen, dass wir gesagt haben, lass uns erstmal aufs Land leben gehen. Also vor allen Dingen Georg, mein Mann, hat gesagt, ich bin gar nicht so sicher, wie happy ich bin auf dem Land. Das ist alles ein bisschen konservativer und so. und lass uns mal aufs Land gehen. Und dann haben wir eine Wohnung gefunden, die direkt neben diesem heutigen Hof ist und haben aber uns nichts dabei gedacht. Wir haben uns dann aber im Verlauf mit den Landwirten zusammengesetzt und ich hatte schon halt so viele Ideen, habe gesagt, hey, wie wäre es, wenn ihr hier sowas macht? Wir unterstützen euch und ich kann euch zeigen, wie das geht und ich würde den Bereich mit den Schweinen zum Beispiel übernehmen oder irgendwas. Und die fanden das sehr interessant, sind in diesen ganzen Gesprächen selber sogar vegan geworden, haben aber nicht sich getraut. Die haben gedacht, das kann gar nicht funktionieren. Und dann haben sie irgendwann gesagt, hey, ihr habt so viele Ideen und wir haben eigentlich gar keine Lust mehr, Landwirte zu sein. Wir wollen wieder zurück in andere Berufe. Warum macht ihr das nicht hier auf dem Hof? Und für den ersten Moment habe ich gedacht, im Leben nicht auf diesem Hof. Ich habe mir was ganz anderes vorgestellt. Schön weit weg, außen, nicht so, wir sind mitten im Dorf, also wirklich krass mitten im Dorf. Bahn, Schiene, Hof, Nachbarn, Autobahn, alles ist da. Aber okay, dann habe ich gedacht, hey, wenn wir jetzt Bildungsarbeit machen, dann können die Leute uns super gut erreichen. Und die kommen mit der Bahn hierher aus der Stadt und so. Und wow, diese Chance kriegt man natürlich auch nicht jetzt unbedingt zweimal im Leben, dass man jemand sagt, hey, wollt ihr euch nicht hier bewerben? Und so haben wir dann das tatsächlich gemacht und haben auch ganz offen dem Besitzer damals geschrieben, dass wir ein veganes Projekt planen, das folgendermaßen aussieht. Und gesagt, wenn er jetzt ja sagt, dann wird es sein müssen. Und so war es dann auch. Und dann haben wir direkt losgelegt. Also am gleichen Tag, wie mein Sohn auf die Welt kommen sollte, haben wir den Hof übernommen und gestartet. Deswegen kann ich mir so gut merken, wann es war, weil sonst bin ich mit Zahlen nicht so besonders gut.
Krass, okay. Und wer war zuerst dran, der Hof oder das Kind? Wie kam es dann am Ende?
Tatsächlich hat der Hof 2 Tage Vorlauf. Am 1. Okay. März 2013 haben wir dann den Hof übernommen. Am
3. 2013, genau. Okay.
Okay, das heißt, das Kind kam in dem Moment, als du dann auch so ein bisschen komplett warst und den Hof sicher hattest.
Ja, genau.
Manchmal spürte der Körper auch so ein bisschen, ist noch nicht ganz fertig. Ne, bei uns war es ein bisschen trivialer, der Pool für die Hausgeburt war noch nicht da. Und erst als der aufgebaut war, ging es bei uns los. Also ja, so der Körper spürt ja auch so ein bisschen, wann es bereit ist. Also das Baby spürt, wann das Nest gemacht ist sozusagen. Das kennt ihr ja bestimmt auch mit den Tieren.
Genau, das ist auch eine Verbundenheit.
Ja. Total. Ja, genau. Und wie lange bist du selbst denn vegan? Und wie kam das? Und wie, eigentlich reicht mir das erstmal zu hören, wie das kam, weil danach habe ich noch eine Folgefrage.
Das ist eigentlich ziemlich langweilig, weil ich habe ja dann Philosophie studiert, Gerechtigkeitstheorie und habe dann plötzlich gemerkt, dass hier die Tiere noch viel mehr reingehören, als ich es immer dachte und bin dann auf die typischen Philosophen gestoßen, die gesagt haben, hey, vegetarisch, damit tötest du genauso viele Tiere. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das ist ja gar nicht in meinem Sinne und habe dann so 2, 3 Texte von Tom Regan gelesen und dann war es für mich klar, am nächsten Tag war ich vegan. Und habe gedacht, konnte ich das nicht gecheckt haben? Ich kann es wirklich nicht verstehen, aber so geht es ja vielen. Und das ist irgendwie, man ist so in seinem Trott und denkt, man macht schon richtig. Und das war für mich so ein Aufwachmoment, der nicht wahnsinnig berührend ist, aber doch so radikal in dem Moment. Zack, es war absolut keine Frage, dass ich jemals wieder das in Frage stelle. Und im Laufe der Zeit sind so viele Sachen passiert. Zum Beispiel musste ich ja die landwirtschaftliche Ausbildung machen, damit ich einen Hof übernehmen kann. Und habe gedacht, wenn ich nicht schon vegan wäre, ich würde es doch jetzt sofort werden. Wenn ich höre, was da unterrichtet wird und was man mit den Tieren alles machen muss, damit man da noch das letzte bisschen rauspresst. Mhm. Ich wäre ja immer vegan geworden einfach.
Ja.
Also das ist so.
Ja,
genau.
Das ist echt verrückt. Wir haben auch wir haben so einen Online-Kurs, mit dem man gut vegan werden kann und darin auch eine Gemeinschaftsgruppe. Und haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, wo so aktiver Austausch zwischen VeganerInnen stattfindet. Da haben wir eine ganz liebe, ein ganz liebes Mitglied und sie studiert gerade und will Veterinärmedizin und möchte Tierärztin werden als Veganerin, um dann wirklich zum Beispiel auf Lebenshöfen zu helfen. Und da ist sie natürlich auch so ein bisschen alleine weiter Flur teilweise, so ein paar hat sich schon anstecken können und motivieren können. Aber sie hat eben auch davon erzählt, dass sie zum Beispiel ein Zwangspraktikum auf einem Schlachthof haben müssen als angehende Tierärztinnen. Und das ist jetzt das erste Mal, ich muss das nochmal auch nach dem Update fragen, das erste Mal, dass ich richtig krass dafür eingesetzt wurde, viele, viele Unterschriften gesammelt wurden und richtig, richtig laut wurden, sodass das hoffentlich ab diesem Jahr das erste Mal nicht mehr Pflichtprogramm ist, auf 2 Wochen auf dem Schlachthof zu arbeiten, damit man Tierärztin werden kann, was ja auch echt verrückt ist. Aber auch das denke ich auch teilweise, ich meine, den Schlachthof gibt es leider eh noch, wenn die dann alle dahin müssen, wie schnell werden die dann vielleicht vegan und wie schnell schlagen es vielleicht auch sie andere Mittel ein und gehen eben nicht zum Beispiel später in Mastbetriebe und teilen mit der Kelle irgendwie die Antibiotika aus. Deswegen finde ich es verrückt, in den verschiedenen Berufsgruppen, wie man da teilweise, müsste man eigentlich auch sagen, eigentlich müsste jeder Tierarzt vegan geworden sein, weil die einmal schon mal im Schlachthof waren, ist aber eben auch nicht so, ne, weil man eben diese Scheuklappen immer wieder hat. Und auch unter euch PhilosophInnen gibt es ja auch ganz viele Menschen, die eben nicht vegan leben, obwohl sie das studiert haben und sich ja mit Ethik extrem auseinandergesetzt haben. Ist halt echt verrückt, finde ich immer wieder. Ja, in manchen Berufen würde ich sagen, eigentlich müsste doch da jeder vegan sein, aber du warst wahrscheinlich auch nicht gerade, also ich weiß nicht, wie das Verhältnis bei euch war, aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt da nicht so viele Veganer am Ende unter euch waren.
Nee, genau. Ich glaube, auch da wieder ist vielleicht dann das Herz zu wenig berührt, weil alles so theoretisch ist. Na klar, wenn man auf den Schlachthof geht, kann man schon die Verbindung herstellen und das tun auch immer wieder Menschen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass einer, der ein Praktikum auf dem Schlachthof macht, nachher eins bei uns macht und erst bei uns vegan wurde, weil er dann sah, was die Tiere eigentlich können und wollen und wie sie eigentlich sind, wenn sie da nicht wie Massenware durchgepeitscht werden. Ja. Kommt auch bei verschiedenen Menschen darauf an, was für Berührungspunkte helfen dann, um das wirklich so diesen Klickmoment zu haben. Ne? Aber zurück noch zu deiner Frage, wie lange ist das her? Das ist jetzt 17 Jahre her, einfach für das 17 Jahre vegan und ich lebe noch sehr gut.
Sehr schön. Und du hättest es natürlich auch gerne 17 Jahre früher noch gemacht.
Absolut.
Wahrscheinlich schon. Okay. Ich glaube, dass manchmal dieses Szenario, dass jemand ein Praktikum macht in einer Fleischerei oder in einer Schlachterei, und ich glaube, dass der Mensch dann dahin kommt und so daran gewöhnt ist, weil es halt der Normalzustand der Gesellschaft ist, wo wir hier leben, dass er da hinkommt und das dann sieht und das dann macht und das von sich aus intrinsisch gar nicht hinterfragt, weil das ist ja das bestehende System und so ist es jetzt. Und jetzt habe ich mir das mal angeschaut und ja, ist ja nichts für mich. Aber dann den Schritt weiter zu gehen, was dann, wenn er dann eine Woche bei dir ist zum Beispiel, was dann passieren würde, den Tieren in die Augen zu gucken und diese Magie, die da entsteht, ist natürlich eine ganz andere als, hier ist jetzt dieser Schauplatz, der ist halt so, ob ich jetzt ins Bauhaus gehe oder zum Schlachter oder zum Supermarkt, das sind halt die Systeme, wie die Gesellschaft sie halt gebaut hat und ich schaue mir das halt von außen an, ohne dass ich von innen was dagegen unternehmen möchte oder das richtig aufnehme in mein Herz. Das ist halt so verrückt.
So ist ja der Mensch auch gemacht, ne? Dass wir bestimmte Systeme einfach von den Generationen davor übernehmen und weitermachen und etwas weiterentwickeln vielleicht, aber nicht nochmal alles grundsätzlich in Frage stellen, was uns vermittelt wurde als der eine Weg. Das wäre ja auch super, super anstrengend, wenn wir permanent alles hinterfragen würden. Nee, so baut man keine Häuser, ich gucke jetzt nochmal neu und so. Das verstehe ich schon auch, aber genau, deswegen ist es so schön, wie ihr das macht. Ne? Wir versuchen das natürlich hier auf einem theoretischeren Weg und ich glaube auch, dass man Menschen auf jeden Fall auch mit Geschichten und Vorlieben und so erreichen kann, aber natürlich nicht in dem gleichen Maß. Auf der einen Seite geht nicht jeder auf den Lebenshof, also das ist ja am Ende die bunte Mischung der verschiedenen Aktivisti. Aber genau, je mehr Fantasie, je mehr Gefühle angesprochen werden, desto effektiver ist es am Ende.
Ja, also die Geschichten sind ja essentiell eigentlich und dass eben Geschichten können passieren, direkt zwischen Mensch und Tier in der Begegnung, aber auch über einen Podcast, wo Menschen, die ja auch Individuen sind, ihre Geschichten erzählen und so. Ich glaube, Geschichten werden ja mittlerweile nicht mehr so unterschätzt, aber wurden es eine ganze Weile und ich glaube, Geschichten erzählen ist essentiell. Geschichten einerseits davon, was man erlebt hat und dann aber auch, wie es eben anders geht und dass es anders geht, weil was wir immer wiederholen ist, das ist normal, das haben wir immer schon so gemacht, bla bla. Ne, und dann normalisiert sich das, man fragt gar nicht mehr, das sehe ich ja auch bei den Landwirten, wenn sie mal stoppen und sagen, muss ich das überhaupt machen? Dann passiert was ganz anderes und das ist auch das, was du vorhin sagtest, mit diesem immer wieder da Sachen anschauen und sagen, nee, ist nichts für mich, aber das hat ja mit mir selber zu tun, das muss man mir auch erkennen, ne? Und das passiert oft über Geschichten.
Genau. Ja. Also ein Lebenshof ist ja ein Ort, an dem sogenannte Nutztiere leben dürfen, ohne dass sie irgendeinem Anspruch genügen müssen. Ne? Also vielleicht kannst du mal erzählen, wie das jetzt kam, also wie kamt ihr an die Tiere sozusagen, wie sind die zu euch gekommen und ist das langsam gewachsen oder habt ihr direkt gesagt, wir stocken hier voll auf und machen jeden Stall so voll, wie es geht, um möglichst viele zu retten oder wie ist das abgelaufen damals? Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch schwer ist, da sozusagen eine bestimmte Zahl letztendlich festzulegen, wie viele ihr doch so beherbergen könnt mit eurem Anspruch.
Ja. Also was von Anfang an klar war, und das ist auch dank anderer Höfe, die ich gesehen habe, die überfüllt waren, wo ich gesagt habe, das möchte ich nicht, ich möchte Schritt für Schritt. Ich möchte auf jeden Fall Bildungsarbeit integrieren und das kann ich nur, wenn ich dafür auch noch Zeit habe und nicht permanent allem hinterherrenne und gucke, wie kann ich die viel zu vielen Tiere einigermaßen artgerecht unterbringen. Und deswegen war klar, wir fangen mal an mit einer kleinen Gruppe und dann schauen wir mal, wie die miteinander sind und so weiter. Und dann hat sich das auch so wirklich organisch entwickelt. Es ist dann zum Teil schneller gegangen als gedacht, aber es hat dann auch gepasst. Aber wir haben wirklich erstmal übernommen, es waren hier ein paar Pferde, die wären sonst auch geschlachtet oder verkauft worden. Die haben wir einfach direkt übernommen und dann war da Platz für Hühner. Dann haben wir direkt aus diesen typischen Ausstallungen Hühner gerettet, die sonst nach einem Jahr alle umgebracht worden wären, wegen der Eierthematik. Und dann haben wir damit angefangen. Was ich immer wusste, ist, dass Schweine kommen werden, weil ich wusste seit dieser Kindheitserinnerung, dass ich Schweine... Stimmt. integrieren möchte, denen eine Plattform geben möchte, den Menschen zeigen, wie toll Schweine sind. Das war einfach so ein Grundgefühl. Und das habe ich auch so in die Welt hinaus gesagt, allen, denen ich begegnet bin. Und dann kam die Situation, dass 4 Schweine dringend einen Platz suchten. Und zwar von einem Metzger, der nicht mehr metzgen wollte damals, wie man in der Schweiz sagt. Und so haben wir die ersten 4 Schweine aufnehmen können. Und daraus ist dann das ganze Schweineprojekt dann auch letztendlich entstanden. Und so kamen dann auch Ziegen, die ich eigentlich wirklich nicht unbedingt nehmen wollte, weil es zu gefährlich ist mit Straße und wenn die dann darüber springen und so. Aber das war auch so eine Geschichte, wo eine Frau sagte, ich weiß, dass die bei euch glücklich sind und die müssen zu euch kommen. Und nachdem sie mir das lang und breit erklärt hatte, ist sie dann einfach gestorben, diese Frau. Also mit 50 Jahren ist sie am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht.
Das war, wie viel? Mit 50?
Ja, das war völlig verrückt und auch komplett unerwartet. Und dann habe ich mich verantwortlich gefühlt und gesagt, okay, diese geretteten Ziegen, die können jetzt zu uns kommen. Und so entstand dann der Ziegenbereich zum Beispiel. Aber so ist es, Schritt für Schritt sind verschiedene Bereiche dazugekommen. Und immer halt im Schauen auch, was geht für die Tiere, die schon da sind. Ist da noch Kapazität oder braucht jetzt eins besonders viel Ruhe oder ist die Herde gerade wirklich so perfekt in dem Sinne, dass man jetzt nicht noch ein Raudi dazunehmen kann, was auch immer. Wir schauen sehr, wie geht's den Tieren, was ist für die noch denkbar. Und dann auch natürlich, was können wir handeln im Sinne von, wie können wir die so unterbringen, dass wenn sie jetzt krank sind oder so, dann auch gut gepflegt werden können und so weiter. Also von daher... Es ist manchmal auch in Diskussionen und Gesprächen mit dem ganzen Team, was macht Sinn. Aber wir schauen vor allen Dingen, wie passt es an den Ort mit den Tieren, die schon da sind.
Sehr, sehr schön.
Und das finde ich total anspruchsvoll herauszubekommen. Also sagen wir mal, die Tiere sind Menschen. ihr redet mit diesen Tieren und kriegt heraus, wie es denen geht und was denen am besten tut und wo sie am besten sind und wie viel Platz sie brauchen und zu welcher Zeit sie das am besten haben wollen. Das sind alles Dinge, die sind für mich total kryptisch. Ich weiß gar nicht, wie ihr das herausbekommen habt, was am besten funktioniert, wer wo und zu welcher Zeit und in welcher Größe. Das, vielleicht kannst du da ein bisschen noch eingehen.
Ja, also das ist auch nichts, was man in der Ausbildung lernen würde.
Ja, glaube ich nämlich.
Genau, das ist wirklich sehr viel mit Feingefühl, Achtsamkeit und mit dem Zusammenleben. Ne? Also so wie man in der WG ja auch irgendwann so ein bisschen die MitbewohnerInnen kennt und weiß, was sind da so die Schwächen und Stärken und wo wird es zu viel für jemanden. So ist es auch bei den Tieren. Und interessant ist oft, wenn wir dann uns als Team zusammensetzen, um eine neue Situation anzuschauen, dass wir uns da sehr einig sind und wirklich so die gleichen Einschätzungen haben, ohne dass wir schon vorher miteinander gesprochen haben. Also wir beobachten die gleichen Dinge und wir merken wirklich, wann es steht was an. Aber das kann man nicht so erklären, musst du auf das und das achten, sondern musst du einfach mal zusammenleben und beobachten und viel einfach auch die Charaktere dann kennenlernen, die einfach sehr unterschiedlich sind. Also bei jedem Huhn und bei jedem Schwein und
Schaf. Also es dauert halt auch Zeit, ne? Also bis man einen Charakter eines Tieres kennenlernt in der Gänze, vergehen wahrscheinlich schon ein paar Wochen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, wenn nicht sogar länger.
Wenn nicht sogar länger, ja.
Wobei man ja auch sagen muss, ne, wir haben ja neulich hier mal einen Kater gerettet von einer Raststätte und dann hat er hier 3 Tage bei uns gewohnt, bis wir dann die tatsächlichen Besitzer wieder gefunden haben. Und also da haben wir ja auch sofort uns in diesen Charakter verliebt. Das ging ganz, ganz schnell.
Ja.
Also das zuerst mal grob zu sehen, dass der irgendwie cool und witzig ist und so, das ging ja wirklich fix.
Ja.
Und andererseits hast du gerade gesagt, wenn wir uns mal kurz vorstellen, dass die Tiere Menschen werden, um es für dich einfacher verständlich zu machen für uns als Stadtmenschen hier ohne Tiere.
aktuell noch Stadtmensch, wir wollen auch irgendwann raus. Du hast ja zwei tolle Kinder und bist ein ganz toller Papa. Und ich glaube, wenn du gerade sagst, das ist ein Kinderbeispiel, also du weißt ja auch genau, ach, wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren, jetzt heute gibt es ein schnelles Essen, jetzt wir müssen mal kuscheln, dies, das. Also du hast ja auch ein Gefühl für diese Kinder und genauso kann man das, weil sofern sind wir nicht Mensch und Tier, auch eben für Tiere, glaube ich, irgendwann einschätzen.
Ja, das stimmt. Es ging mir primär jetzt auch um diese Sprachbarriere. Mit meinen Kindern kann ich ja sprechen. Ja. Und wenn ich mit einem Schwein rede, dann grunzt es mir nur zurück.
Ja, aber du hast natürlich es ja als Baby auch verstanden.
Na, das stimmt eigentlich. Ich stelle es mir trotzdem sehr anspruchsvoll. Ne? Ja, das glaube ich.
Ja, manchmal sagt man auch, wieso weint jetzt mein Kind? Ich verstehe es gar nicht. Und manchmal sagt man auch, wieso geht es jetzt dem Schwein nicht so gut? Ja. Das macht jetzt keinen Sinn. So, das ist natürlich auch mit dabei. Aber grundsätzlich, auch wenn jetzt jemand sagt, ich bin fern von der Thematik, ich würde aber gerne in Zukunft einen Lebenshof eröffnen oder ein paar Tiere retten und aufnehmen, würde ich immer anraten, auf dem Lebenshof mal ein längeres Praktikum zu machen zum Beispiel, um einfach mal das Gefühl dafür zu entwickeln, wie ist die Kommunikation, weil man kann schon viel verstehen und das meine ich jetzt gar nicht so tierkommunikatorisch, sondern wirklich vom Verhalten und von dem, wie was sie tun und was sie nicht tun und wie sie es tun und wann sie sogar Humor zeigen, sage ich manchmal bei den Schweinen. Also die Ideen kann man dann irgendwann auch erraten, was kommt jetzt wohl als nächstes, aber das muss man auch wieder erleben.
Schön. Sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid ja in der Schweiz, wie groß ist ungefähr der Hof und wie viele Tiere habt ihr aktuell und wie viele Mitarbeiter, also dass man so ein bisschen ein Gefühl kriegt, wie welche Größenordnung ihr da so habt.
Also wir sind super klein eigentlich, ich sage immer, so ein kleines Schweizer Hexenhaus wirkt in die Welt hinaus.
Schön.
Es sind 7 Hektar nur Land, wenn man das so sich vorstellt. In Deutschland sind die Höfe ja oft viel größer. Wir haben über 100 Tiere, 120 aktuell, wenn man die Hühner alle einzeln zählt, was wir natürlich tun. Aber das sind jetzt nicht alles 120 Riesentiere, sondern sind auch viele kleine Vögelchen dabei, also die Hühner. Und wir sind im Kernteam sind wir 12 Menschen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die alle 100% hier immer rumgurken, sondern dass mal dann Tag macht die eine und den anderen Tag macht die andere. Also wir sind einfach, diese 12 Menschen sind die, die auch zusammen die Entscheidung treffen und zusammen die Dinge leiten auf eine Art und in die Wege leiten, was als nächstes kommt und so weiter. Und da ist natürlich auch der Gemüsebereich mit dabei, wo wir wirklich viel produzieren. Also auch sehr im Kleinen, aber halt so permakulturell kann man doch sehr viel dann machen. Und dann haben wir immer wieder Menschen, die für eine Weile herkommen ins Praktikum oder eben von der Schule nur für 2 Wochen halt jeden Tag helfen kommen oder die aus dem Umfeld einen Tag pro Woche fix kommen, weil sie das einfach so wichtig finden und so einen schönen Ausgleich zu dem, was sie sonst im Leben machen. Also es ist immer viel los, wir sind immer viele am Tisch. Also ich habe jetzt gerade vorhin, bevor ich hier runtergesprungen bin ins Studio, wo auch einer von unseren Mitarbeitenden wohnt, habe ich gerade für 30 Leute schnell gekocht, weil die haben gleich Hunger, während ich hier mit euch sitze. Einfach so um.
Sehr gut.
Genau.
Okay. Wahnsinn. Jetzt habe ich meine Frage vor Schreck vergessen.
Ja.
Ich glaube, ich habe gerade mir diesen vorgestellt, wie groß der Topf sein wird für 30 Personen. Jetzt ist alles gelöscht.
Genau, das ist immer gut, da Lasagne und ein paar Gemüsekuchen zu machen und ganz viel Salat, den wir gerade auch im Gemüse haben. So.
Total.
Sachen, die man in den Ofen schieben kann.
Ja.
Sehr gut.
So sehr, wie wir jetzt ja noch fern sind von Tieren und uns noch nicht so richtig vorstellen können als Stadtmenschen, so fern sind viele von unserer Podcast-HörerInnen auch überhaupt noch diesem ganzen Lebenshofmodell. Man hört ja auch immer, oder wir hören immer wieder auch das Vorurteil, wie stellt ihr euch das so eine vegane Welt vor? Und ich habe neulich unsere Utopie gedroppt, da gab es viel Gegenwind, wo wir ein bisschen von der veganen Welt gesprochen haben mal. Das natürlich auf Social Media gefundenes Fressen auch für beide Seiten. Und da durfte ich dann auch wieder lesen. da durfte ich auch lesen, das Vorurteil, dass dass es ja gar nicht funktioniert, weil die Tiere reproduzieren sich ja und wo sollen die alle hin und so weiter. Ne? Jetzt ist es ja so wahrscheinlich, dass ihr die Tiere aufnehmt, eben genau guckt, wie viele, auch wenn ihr gerne alle aufnehmen wolltet, eben trotzdem selektieren müsst, aber wahrscheinlich immer welche nachnehmen, wenn mal wieder Platz frei wird, traurigerweise. Mhm. Aber es ist ja schon so, dass ihr wahrscheinlich sterilisiert und kastriert, damit eben diese Tiere, die ihr schon habt, sich nicht weiter reproduzieren Und ihr, wenn ihr sozusagen Babys habt, dann welche, die ihr quasi aufgenommen habt, also Jungtiere, oder?
Ganz genau so.
Wie läuft das ab?
Genau, auf jeden Fall. Also entweder sind die ja sowieso schon kastriert, wie viele, wie die Ferkel oder die Ziegen und Schafe und so weiter. Die werden ja kastriert, weil sie sonst stinken, in Anführungsstrichen, und das Fleisch dann anders ist. Und die, die es nicht sind und sich vermehren könnten, die kastrieren wir tatsächlich, weil es da viel zu viele zu retten gibt und wir nicht noch neue produzieren wollen. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn die Welt von heute auf morgen vegan würde, was ja sowieso eine lustige Idee ist, dann würde man ja aufhören zu züchten. Wir züchten ja diese über 60 Milliarden Nutztiere, damit sie gefressen, Entschuldigung, werden dürfen. Und wenn man diese Zucht aufhört, dann hat man das innerhalb eines Jahres schon drastisch reduziert, weil die meisten sterben jung. Also das sage ich gerne auch manchmal zwischendurch, weil das geht so wie vergessen. Man geht davon aus, diese Tiere sind halt eh überall und die werden jetzt halt von uns ausgebeutet. Nein, die werden bewusst für das produziert. Ne?
Erschreckend, dass Schweine dann irgendwie nur ein halbes oder ein Jahr alt werden. Wie alt können... Ein halbes, wie alt können Schweine werden?
Eigentlich könnten Schweine 20 Jahre alt werden, aber sie sind natürlich auch überzüchtet. Das heißt, sie haben extra Rippenbögen, haben extra lange Körper und dadurch entstehen dann so Sachen wie Arthrose, Herzfehler, Herzstillstand. Mhm. Das heißt, die geretteten Schweine werden sehr selten 20 Jahre alt, egal wie gut man sich um die kümmert. Aber das ist einfach eine Berufskrankheit, die da mitgeht bei vielen Masttieren. Also bei den Truten und den Masthühnern ist das ja noch viel extremer. Mhm. Also die Kürze des Lebens. Weil der Körper einfach kollabiert über das, was man dem angetan hat. So.
Ja. Das gilt wahrscheinlich wirklich für alle eure Tiere, oder? Dass sie alle irgendwie durch Zucht zum Negativen verändert wurden. Zum Negativen für ihre Gesundheit, zum Positiven für Fleischgewinnungsmengen und sonst was. Aber oder gibt es noch irgendeine Art, die noch ursprünglich ist an Nutztieren? Nee, oder?
Nee, also wir haben keine solche Art. Es gibt, wenn man jetzt will, so Kühe, die gar nicht, also wenig verändert wurden, vielleicht die viel draußen gehalten werden können. Das ist dann 0,001% oder so. Theoretisch gibt es solche robusten Tiere, aber die allermeisten, die konsumiert werden, sind sehr stark verändert.
Und man darf, das heißt, ihr habt nochmal...
Also man darf ja fast alles mit Tieren und es ist auch wirklich, man darf das auch Qualzucht nennen, was man da macht.
Ja, das heißt, ihr habt nochmal eine extra Aufgabe auch noch, nicht einfach nur Tiere ein schönes Leben zu bieten und sie spielen und leben zu lassen, sondern auch noch wahrscheinlich viel Pflege und viel... mit dem kürzeren Leben leben zu müssen, dann tatsächlich stelle ich mir sehr, sehr intensiv vor.
Auf jeden Fall, intensiv ist unser Leben, das stellen wir sehr oft fest.
Und neben den Tieren, die ihr rettet, die wahrscheinlich ja, wie gesagt, nie genug sein können, habt ihr von vornherein eben diese Idee der Bildungsarbeit gehabt, um darüber hinaus noch mehr zu bewirken. War das dann auch von Anfang an direkt schon so geplant? Also ging das direkt los oder habt ihr erstmal Stück für Stück, du hast ja erstmal ein Baby bekommen anscheinend, habt ihr dann direkt... erstmal Stück für Stück Tiere aufgenommen oder habt ihr direkt parallel schon Gäste empfangen? Wie läuft eure Bildungsarbeit ab und wie hat sie begonnen?
Ja, also es war von Anfang an auf jeden Fall Plan, auch mit dem kleinen Nils im Tragetuch, der dann mit dabei war. Schön. Ich habe ja an der Uni unterrichtet, Ethik, und habe dort schon mal erzählt, dass ich jetzt immer mehr zurücktrete an der Uni und dann die Bildungsarbeit aber am Hof weitergehen kann, also damit da Menschen schon von hören. Ich habe noch nicht eine Werbekampagne gestartet oder so für alle Schulen in der Umgebung, aber es hat sich dann so rumgesprochen, dass doch relativ schnell schon einige Schulklassen kamen und die natürlich das auch weiter erzählt haben. Und so konnten wir eigentlich vom ersten Jahr an auch diese zweite Säule, wie wir immer sagen, wirklich ausüben in der Bildungsarbeit mit den Klassen, aber auch eben mit Events. Wir machen Brunches, wir machen Vorträge, wir machen Konzerte, was auch immer. Also wo verschiedene Menschen mit verschiedenen Interessen auch auf diesen Hof kommen und dann auch immer eine Hofführung bekommen, wo wir erzählen, warum wir tun, was wir tun und was es mit ihnen zu tun hat, was mit den Tieren passiert und so weiter. Also das haben wir wirklich von Anfang an als Kern unserer Arbeit gesehen. Und deswegen auch so diese Idee, wir können nicht alle Tiere retten, aber wir können die, die wir gerettet haben, mitnehmen auf die Reise, um ganz viele Herzen zu verändern. Und dadurch werden wieder ganz viele andere Tiere gerettet. So, das ist auf jeden Fall die Utopie oder die Vision.
Sehr schön.
Total schön.
Das heißt, egal welches Alter, welche Gruppen, es geht immer darum, egal wer will, kommt vorbei sozusagen. Wir wollen euch allen zumindest mal diese Geschichte, diese Wahrheit hier erzählen, in der Hoffnung, dass da was ausgelöst wird.
Genau, und genau. Es ist natürlich strukturiert, das ist aufgebaut, es hat einen Anfang und ein Ende und es hat eine Einleitung, wo auch erzählt wird, wie man dann, wenn man den Tieren begegnet, also die Tiere kommen zu den Menschen nicht, die Menschen stürzen sich auf die Tiere und so weiter. Also es hat alles einen Plan, auch nicht, dass man jetzt denkt, das ist so wie im Zoo, es rennen einfach wahllos Menschen durch die Gegend bei uns, sondern es wird wirklich eine Begrüßung, dann eine geführte Tour, wo man zu den Tieren kann und die Tiere, die keine Lust haben, sich zurückziehen können. Und wir ganz vorsichtig und achtsam das immer angehen. Und deswegen kann man auch nicht zu jeder Tageszeit einfach hier eintrudeln, sondern man meldet sich und wir schauen, wo ist noch ein Zeitfenster und so. Aber dann gibt es ganz viele Menschen pro Woche. Also es sind manchmal Hunderte pro Woche, die dann in den Genuss kommen, ihr Leben im Einklang mit ihren Werten fortzuführen.
Super. Ihr helft ihr natürlich auch, in ihre Werte zu kommen und wieder nach ihren Werten zu leben.
Genau.
Und du als Hofnärrin, bist du dann immer mit am Start eigentlich, oder?
Nicht mehr immer, weil einerseits bin ich in der Transformationsarbeit sehr involviert und andererseits koche ich dann eben so wie heute auch mal für die ganzen Menschen, die draußen zugange sind. Und wir wechseln uns so ab und ich merke auch, wenn ich jetzt jeden Tag ganz viele Menschen bespaße, will ich jetzt nicht sagen, aber wahrnehmen muss und ich möchte auch jeden einzelnen Menschen in dem Ganzen wahrnehmen, dann ist das auch anstrengend und es ist eigentlich schön, wenn man sich abwechseln kann mit den ruhigeren Arbeiten und mit den Computerarbeiten und mit dem Tier, bei den Tieren und mit den Menschen. Also wir haben ein tolles Team, wo wir alle miteinander so diese Bereiche abdecken.
Toll. Ja, ich frage nämlich aus genau dem Grund, weil die Ressourcen sind limitiert, die eigenen und da ich als Resilienz-Coach auch immer so Antennen habe und probiere darauf zu achten, sehe ich da auf jeden Fall krasse Überbelastungspotenziale bei dieser intensiven, emotional schweren Arbeit, die ihr da leistet. Und deswegen finde ich das gut, dass du das nicht sozusagen, dass du nicht immer da bist und immer an vorderster Front, plus noch die Arbeit im Hintergrund, plus, also es ist ja dann sehr, 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 sehr viel. Bräuchtest du ja sehr viele Arme und sehr viele Beine, um das alles bewerkstelligen zu können.
Ja, genau, absolut. Also von daher Resilienz ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der wirklich immer wieder neu gedacht werden sollte und auch sich selbstbewusst zu werden, wo sind eigentlich meine Grenzen oder welche Dinge kann ich tun, die kosten mich und meine Energie nicht so viel, andere vielleicht sehr. Und da sind wir uns ja auch unterschiedlich. Also manche Sachen, die ich zwar mache, nach außen locker flockig, kosten mich enorm viel und andere Sachen gar nicht. Und dass man da auch miteinander im Gespräch bleibt, das ist auch ein großer Aspekt, ja.
Ja, das ist auch je nach Tagesform so ein bisschen. Ne? Das
absolut.
Die Tiere sprechen ja wahrscheinlich wirklich sehr für sich. Die machen wahrscheinlich einen guten Job, in Anführungsstrichen den einzigen Job, den sie da haben, vielleicht zu inspirieren, wenn sie wollen und kuscheln wollen und ihre lieben Augen, die sie eh immer am Start haben, zu benutzen und zu verzaubern. Aber trotzdem ist wahrscheinlich ja auch, steht und fällt wahrscheinlich auch so ein bisschen der Erfolg, in Anführungsstrichen, der Führung damit mit der Energie von euch. Ja. Ne? Also wie viel Enthusiasmus ihr da reinlegt. Und das ist ja wirklich schlimm. Dass ihr euch da durchmischt und sagt, ey, heute habe ich Power und heute überzeuge ich alle und ich gebe alles und einmal so, oh, heute, ne, will ich mal ein bisschen den Kopf einziehen.
Das ist absolut. Das
sehr,
ist
sehr gut, dass ihr da so immer durchrotieren könnt sozusagen.
Ja, das ist so wichtig, also da spreche ich auch mit anderen Lebenshilfen drüber, ne? Die Grundhaltung und das freundliche Gesicht und die Begeisterungsfähigkeit da reinfließen zu lassen und nicht eigentlich so, oh, es ist mir alles zu viel, aber ich zeige euch jetzt auch noch die Schweine. Oder auch nicht überhaupt so das Klagende, Jammernde da rein, dann lieber nicht, weil das inspiriert dann auch die Menschen nicht. Die haben dann vielleicht Mitgefühl,
dann
aber
nicht. Wow.
Ja, das ist auch wichtig, das manchmal sich wieder vor Augen zu führen. Ne?
Sehr, sehr spannend. Meine Güte, ich würde jetzt so langsam Richtung Gemüse spazieren, in Richtung Gemüsegarten, denn das ist ja noch eine weitere Säule von euch. Vielleicht kannst du mal berichten, wann die dazu kam und welche Rolle die bei euch spielt. Und Cut. Wir hoffen, ihr könnt uns verzeihen, dass das Gemüse noch bis nächste Woche warten muss, aber ich bin mir sicher, es ist auch nächste Woche Sonntag noch taufrisch und wir können genau an dieser Stelle wieder einsteigen und vor allem auch natürlich an dem letzten und für mich auch wichtigsten Punkt, der da kommt und der wirklich richtig nochmal Zunder bringt in die Hoffnung des veganen Lebensstils. Denn ja, ich freue mich drauf, wenn ihr da reinhört. Und wir hoffen natürlich, dass euch dieses Gespräch gefallen hat. Und sowohl Sarah als auch Fabi und mir würde es jetzt eine Riesenfreude machen, wenn euch das Gespräch gefallen hat, wenn ihr uns das auf die Weise zeigt, dass ihr eine Bewertung schreibt oder vielleicht den Podcast mal weiterempfiehlt, weiterschickt. Das würde uns wahnsinnig helfen, noch besser angezeigt zu werden, noch mehr Menschen und Tieren helfen zu können und natürlich das hier auch weiterhin auf die Weise so betreiben zu dürfen. Wir möchten an dieser Stelle noch Anna und Daniel ganz lieb grüßen und Fee grüßen, denn sie sind die neuesten Mitglieder in unserer Gemeinschaftsgruppe von unserem Kurs Einfach gemeinsam vegan. Der Ort, wo du online von Fabi und mir in kurzen Videos den gesamten veganen Lebensstil erklärt bekommst. Naja, ja. Also was heißt der gesamte, aber schon all die Fragen, die sie zu stellen und die wichtigen Antworten, die man bekommt. Denn der vegane Lebensstil ist ein wunderschöner und ihr könnt stolz darauf sein, wenn ihr euch dafür interessiert, in die Richtung geht oder es sogar vielleicht schon seid. Aber es gibt einfach Sachen, die man beachten sollte. Inspiration, die man sich ruhig mal einsacken kann und einfach bestimmte Themen, die dort auch besprochen werden, die einem nicht nur selbst das Warum stärken, sondern auch das eben in der Kommunikation nach außen. Denn da gehen wir wirklich alles durch, von Rezepten über Nährstoffe, über das Warum kennenzulernen, verschiedene Fakten kennenzulernen, aber eben auch am Ende oder auch am Anfang schon in die Gemeinschaftsgruppe zu kommen, um sich auszutauschen. Deswegen Anna und Daniel, herzlich willkommen und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dazukommen wollt. Auf unserer Webseite vegangesundmitgrund.de kommt ihr zu unserem Kurs und wir sind immer gespannt, wenn neue Mitglieder dazukommen und freuen uns immer wahnsinnig zu lesen, dass es euch so gut gefällt und ihr so viel mitnehmen konntet und lernen konntet. Also vielleicht sehen wir uns ja gleich im Kurs und ansonsten nächste Woche Sonntag hier, wenn es wieder heißt Vegan gesund mit Grund.
Der Podcast.
Sei stolz auf dich und mach dir eine schöne Woche.
Liebe draus. Ciao.
Ciao.